stellen Sie sich eine WhatsApp-Gruppe vor, in der der Gesundheitsminister Kleiner genannt wird. Der Premierminister wird bei seinem Spitznamen Plenki gerufen. Zu den Mitgliedern der Gruppe gehören zwei Figuren aus der Zagreber Unterwelt und der Leiter der örtlichen Außenstelle des kroatischen Instituts für öffentliche Gesundheit. Sie arrangieren den Kauf von robotergestützten chirurgischen Geräten für kroatische Krankenhäuser. Das Problem ist, dass die Krankenhäuser diese Geräte eigentlich gar nicht brauchen und sie weit über ihrem realen Preis verkauft werden, damit alle Beteiligten davon profitieren können. Ein Teilnehmer schreibt, dass Kleiner persönlich im Krankenhaus in Split angerufen und angewiesen habe, kein Konkurrenzgerät zu kaufen. Diese Nachrichten landeten schließlich in einer Untersuchung der Europäischen Staatsanwaltschaft, der EUSTA. Und genau in dem Moment, als die europäischen Ermittler das brisanteste Material in der jüngeren Geschichte der kroatischen Justiz in die Hände bekamen, wurde dies zum Auslöser für einen institutionellen Krieg, der nun schon seit 2 Jahren andauert und dessen Ende derzeit in Luxemburg geschrieben wird. Hallo und herzlich willkommen zum Lens EU Podcast. Mein Name ist Philipp Braunig, ich bin Podcast-Host beim kroatischen Portal Telegram. Heute sprechen wir über die EUSTA, eine Institution, die wie ein trockenes juristisches Akronym klingt, aber eigentlich im Zentrum eines der größten Dramen der kroatischen Justiz der letzten 2 Jahre steht. Die EUSTA, die Europäische Staatsanwaltschaft, existiert seit 2021, hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und wird bis Ende dieses Jahres von der rumänischen Staatsanwältin Laura Kövesi geleitet. 24 der 27 EU-Mitgliedstaaten beteiligen sich an der EUSTA. Kroatien ist von Anfang an dabei. Die Institution existiert, um Korruption und Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts strafrechtlich zu verfolgen. Und genau deshalb ist es so interessant, wenn die EUSTA eine Untersuchung gegen einen kroatischen Minister einleitet und die heimische Staatsanwaltschaft ihnen, um es mal platt auszudrücken, die Ermittlungen aus den Händen reißt. Heute diskutiere ich darüber mit meinen Kollegen Jasmin Klaric und Dora Krischil von Telegram, die diese Geschichte aus der ersten Reihe miterlebt haben. Wir werden 3 Dinge durchgehen. Den Fall Berosch, den Geodäsiefall und den großen Zuständigkeitsstreit, der sich derzeit vor dem EU-Gerichtshof abspielt. Dieser könnte die Spielregeln für alle zukünftigen Fälle in allen 24 Ländern verändern. Später in der Folge werden wir auch von Kollegen in Polen und Litauen hören. November 2024, Freitagmorgen. Die kroatische Polizei klopft an die Tür und verhaftet Gesundheitsminister Vili Beroš, den beliebtesten kroatischen Minister und Politiker aus der Zeit der Covid-Pandemie. Premierminister Plenković enthebt ihn noch am selben Tag seines Amtes, in einer Geschwindigkeit, die man von dieser Regierung selten sieht. Mit ihm stürzen der Neurochirurg Krešimir Rotim, der die Zagreber Poliklinik leitet, und der Geschäftsmann Sascha Poser, dessen Firma medizinische Geräte liefert. Auf den ersten Blick klingt die Geschichte vertraut. Beroš wird verdächtigt, den Kauf teurer Robotergeräte für die Krankenhäuser genehmigt zu haben, die um 20-30% überteuert waren, wobei ein Teil dieses Geldes über ein Netzwerk von Personen und Firmen zurückfloss. Was die Medien weiter anheizte, war das Auftauchen von Namen bekannter Figuren aus der Zagreber Unterwelt. Und genau dieser WhatsApp-Austausch, der mit Kleiner und Plenki, der anfangs erwähnt wurde, wird zu einem der wichtigsten Beweisstücke. Aber was diesen Fall so besonders macht, ist nicht die Korruption an sich. Daran sind wir leider gewöhnt. Das Besondere ist, dass 2 Strafverfolgungsbehörden frontal aufeinanderprallen. Die EUSTA ermittelte bereits seit Juli desselben Jahres im Stillen in diesem Fall, ein halbes Jahr vor den Verhaftungen. Die kroatische Staatsanwaltschaft leitete ihre eigenen Ermittlungen erst wenige Wochen zuvor ein und führte genau an jenem Freitagmorgen spektakuläre Verhaftungen durch, die die Titelseiten füllten. Am selben Tag leitet die EUSTA offiziell ihre Ermittlungen gegen Beroš und 7 andere ein und fordert die Staatsanwaltschaft auf, ihr den Fall zu übergeben. Generalstaatsanwalt Ivan Turudić weigert sich und entscheidet im Alleingang, dass seine Behörde und nicht die EUSTA für den Fall zuständig ist. Und genau da beginnt der eigentliche Konflikt, auf den wir im 3. Block näher eingehen werden. Jasmin, schön, dich wieder hier im Studio zu haben. Zum ersten Mal im EU-Lens-Podcast. Die EUSTA hat sich schon ein halbes Jahr vor der kroatischen Staatsanwaltschaft damit befasst. Warum ist die Staatsanwaltschaft deiner Meinung nach so schnell vorgegangen und hat die ganze Sache übernommen?
Nun ja, es scheint ziemlich einfach zu sein, die Staatsanwaltschaft wollte an die Kommunikationsgeräte, Handys und Laptops des Gesundheitsministers herankommen, bevor die europäischen Ermittler tun konnten. Es gibt nur, das ist die einzig plausible Erklärung für alles, was passiert ist, denn es ist unmöglich, eine solche Untersuchung in nur wenigen Wochen durchzuführen. Es gibt da derzeit eine andere Untersuchung in Kroatien, die von der Staatsanwaltschaft und ihren Ermittlern durchgeführt wird. Dabei geht es um mutmaßlich korrupte Geschäfte in einem kleinen Landkreis in Kroatien. Es geht um etwa 50.000 Euro. Und sie sagten, dass sie in diesem Fall seit einem Jahr ermitteln und gegen den Gesundheitsminister haben sie in 2 oder 3 Wochen ermittelt. Also bitte.
Faszinierend.
Ich schätze, der einzige wirkliche Grund ist, die Kommunikationsgeräte des Gesundheitsministers vor den europäischen Ermittlern in die Finger zu bekommen, weil der Staatsanwalt der Regierungspartei nahesteht und es so keine Überraschungen durch diese Geräte für die Regierungspartei und die Regierungspolitik. Wir haben ja gesehen, wie viele Probleme für die Governing Politics können, wenn die Staatsanwaltschaft vor dieser hier gets mobile devices and Handys from one lower Angestellten in einem Ministerium der kroatischen Regierung beschlagnahmt. Das ist in Kroatien als Fall Rimac bekannt. Und daraus wurden einige, vielleicht sogar 5 oder 6 Ermittlungen abgeleitet, nur aus diesen Drohmobilgeräten. And there were also SMS, in denen die Initialen AP erwähnt wurden und jeder denkt, das ist der Premierminister. That case was shut down.
Das war eine wirklich pikante Geschichte, aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke, Sie haben mir schon die halbe Antwort gegeben, aber dieses Mobiltelefon ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum sich die Regierungskoalition unter Premierminister Andrei Plenković im Konflikt mit der EPPO so schnell auf die Seite des Staatsanwalts gestellt hat?
Ja. Natürlich. Ich meine, ich denke, der Hauptgrund, warum Herr Turudic Staatsanwalt wurde, ist diese gesetzliche Möglichkeit, dass er bei einem Kompetenzkonflikt entscheidet, wer die Ermittlungen leitet, die nationale Staatsanwaltschaft oder die europäischen Ermittler. Und ich denke, das war der Hauptgrund, warum Turudic überhaupt auf diesen Posten berufen wurde, weil es ein sehr unpopulärer Schritt war. Wir hatten hier in Zagreb Demonstrationen mit einigen 10.000 Menschen, die gegen die Ernennung von Herrn Turudic zum Staatsanwalt demonstrierten. Aber Plenković hat es trotzdem getan. Und wir haben damals vermutet, dass es einen verdammt guten Grund geben muss, so etwas zu tun. Und im Fall des Gesundheitsministers hat sich gezeigt, dass es wirklich einen guten Grund gab, jemanden zu haben, der die europäischen Ermittler kontrollieren und entscheiden kann, wenn so etwas auftaucht, also ein Problem mit einem Kompetenzkonflikt, wer diesen Fall dann weiter untersucht.
Dora, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr darauf, mit dir über die EPPO in Kroatien zu sprechen. Gehen wir kurz einen Schritt zurück. Dora, du hast die Geodäsie-Affäre aufgedeckt. den Fall, bei dem Gelder aus dem Wiederaufbaufonds nach dem Erdbeben abgezweigt wurden. Wegen dieses Falls sagte die EPPO-Chefin Laura Kövesi, Plenković würde Nebelkerzen werfen. Kannst du uns die Details dieses Falls und des Konflikts zwischen dem kroatischen Staatsanwalt und der EPPO schildern?
Ja, natürlich. Also der Geodäsie-Fall war absolut der erste Fall in Kroatien, in dem der Kompetenzkonflikt zwischen der Staatsanwaltschaft und der EPPO erwähnt wurde. Nicht eingeleitet, sondern nur erwähnt. Das war in diesem Moment wirklich bedeutend. Das war Ende 2023. Dass dieses Thema vom kroatischen Premierminister Andrej Plenković in die kroatische Öffentlichkeit getragen wurde, lag daran, dass er bestritt, dass sich die EPPO mit diesem hochkarätigen Korruptionsfall befassen sollte, der in Richtung seiner eigenen Ministerin für Kultur und Medien ging. Kurz gesagt, die Geodäsie-Affäre war ein vielschichtiges Subventionsbetrugssystem, bei dem EU-Gelder veruntreut wurden, und das alles drehte sich um die Fakultät für Geodäsie in Zagreb. Zuerst kaufte die Fakultätsleitung unter dem Deckmantel eines EU-finanzierten Erdbebenforschungsprojekts Luxusautos, die die Professoren dann für den privaten Gebrauch fuhren. Zweitens kauften sie für ein hydrographisches Forschungsprojekt eine Luxusjacht.
Wow, nicht schlecht.
Das ist mein Lieblingsteil.
Ja, sie behaupteten also, es sei für die wissenschaftliche Forschung, aber die Yacht wurde buchstäblich als perfekt für Familienkreuzfahrten beworben. Und am Ende haben sie sie tatsächlich als Charterboot an Touristen vermietet. Sie haben sie also für keinerlei Forschung genutzt.
Vielleicht haben die Touristen mit dem Boot die hydrographische Forschung gemacht.
Ja. Und der dritte und größte Teil des Puzzles betraf die Veruntreuung von Geldern, die für das 3D-Scannen von Kulturerbestätten bestimmt waren, die bei den schweren Erdbeben in Kroatien im Jahr 2020 beschädigt wurden. Die Kulturministerin hat, wie wir bei Telegram herausgefunden haben, persönlich das öffentliche Ausschreibungsverfahren umgangen und rund 3 Millionen Euro an die Fakultät für Geodäsie übergeben, an diese Typen mit den Autos und der Yacht. Und sie hat ihnen den Auftrag gegeben. Am Ende stellte sich, wie wir herausfanden, heraus, dass auch ein riesiger Teil dieses Geldes gestohlen wurde. Also, als unsere Ermittlungen direkt an die Tür der Kulturministerin klopften, die zufällig eine sehr enge Verbündete von Premierminister Plenković ist, stellte er, der Premierminister, plötzlich in Frage, ob die EPPO überhaupt die Zuständigkeit für diesen Fall habe. Und er behauptete offen, dass das gesamte für diesen speziellen Auftrag gezahlte Geld aus nationalen Mitteln und nicht aus EU-Mitteln stammte. Und hier ist etwas Interessantes, ob die EPPO überhaupt die Zuständigkeit für diesen Fall habe. Und er behauptete offen, dass das gesamte für diesen speziellen Auftrag gezahlte Geld aus nationalen Mitteln und nicht aus EU-Mitteln stammte. Und hier ist etwas Interessantes. Während der Premierminister das auf einer Pressekonferenz behauptete, war das Geld im Staatshaushalt offiziell immer noch unter EU-Mitteln verbucht. Und sie haben die Buchführung erst Monate später. Er hat also gelogen.
Und er war damals so wütend, er hat die Mikrofone der Fernsehteams herumgeschoben.
Ja, ich erinnere mich daran, dass das EU-Geld ist.
Er stellte ein Mikrofon an das eine Ende des Raumes und das andere an das andere Ende und sagte, das ist kroatisches Geld, das ist EU-Geld. Die EPPO kann kroatisches Geld nicht untersuchen. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals so wütend gesehen zu haben. Vielleicht hatte er damals auch ein bisschen Angst. Aber jetzt ist es okay, er hat Turudic und alles ist unter Kontrolle.
Und das ist kroatisches Geld. Und das ist, Dora, nur ein kleiner Teil des Konflikts zwischen der kroatischen Regierung und der EPPO. Koveschis Nebelkerze und das, was Jasmin erwähnt hat, was war Plenkovics Kernbotschaft an die EPPO?
Nun, wenn es um bestimmte hochkarätige Fälle ging, argumentierte und behauptete Plenković tatsächlich, dass die EPPO dort nichts zu suchen habe. Im Grunde sagte er ihnen, sie sollten die Finger von seinen Ministern und seiner Regierung lassen. Um es einfach auszudrücken, er deutete an, dass die EPPO eigentlich Teil einer politischen Verschwörung gegen ihn sei. Tatsächlich spricht er von Absprachen, wenn es um hochkarätige Fälle geht. Und speziell bei der Diskussion über den Geodäsiefall, den wir erwähnt haben, hat er unserem Journalisten offen gesagt, dass wir Telegram unter einer Decke stecken. Und auf die Frage, mit wem, antwortete er, sie wissen ganz genau mit wem. Und spielte damit auf die EPPO an, obwohl er es nicht explizit sagte. Also ja, er sieht die EPPO als Teil einer politischen Verschwörung gegen ihn und seine Regierung. Und die Ernennung von Ivan Turudic zum Generalstaatsanwalt, einem Mann, der in der Öffentlichkeit als HDZ-Junge bekannt ist, das ist Teil von Plenkovics Reaktion auf diese, wie er es sieht, politische Verschwörung gegen ihn. Und deshalb hat die HDZ, also die Regierungspartei des Premierministers, einen Mann zum Generalstaatsanwalt ernannt, der öffentlich und offen in Frage stellt, ob wir die EPPO in Kroatien überhaupt brauchen.
Und Jasmin, wie sieht das Ihrer Meinung nach die kroatische Öffentlichkeit? Wer genießt das Vertrauen, die EPPO oder die kroatische Staatsanwaltschaft?
Die EPPO. Es scheint, dass die EPPO die einzige Institution ist, abgesehen vielleicht von der Kirche oder dem Militär, der die Mehrheit der Kroaten jetzt vertraut. Das ist das Ergebnis von 10 Jahren Plenković-Regierung in Kroatien. Niemand glaubt mehr den kroatischen Institutionen, weil sie alle unter politischer Kontrolle stehen. Und die EPPO wird als jemand angesehen, der zumindest versucht, hochkarätige Korruption aufzudecken. Denn wissen Sie, in Kroatien ist Korruption derzeit wahrscheinlich das größte Problem. Es ist wirklich verrückt, wie korrupt jetzt alles ist.
Dora, und jetzt kommen wir zum Hauptteil, der Geschichte, die das alles zusammenhält. Die Frage ist einfach, wer entscheidet, wenn sich EPPO und die kroatische Staatsanwaltschaft uneinig sind, wer einen Fall übernehmen soll?
Okay, wenn also ein Kompetenzkonflikt entsteht, das heißt, wenn sowohl die nationale Staatsanwaltschaft als auch die EPPO die Zuständigkeit für denselben Fall beanspruchen, gemäß dem Gesetz oder dem kroatischen Gesetz über die Umsetzung der EPPO-Verordnung in Kroatien, wird die Entscheidung vom Generalstaatsanwalt getroffen.
Ja.
Was in unserem Fall der bereits erwähnte Ivan Turudic ist.
Lassen Sie uns kurz innehalten. Er steht dann in dieser Uneinigkeit, in diesem Konflikt und er ist auch Richter. Wow.
Ja, also ja. Seine tatsächliche, er entscheidet eigentlich über seinen eigenen Fall und das ist wirklich problematisch. Das Interessante in diesem Fall ist, dass die andere Partei, in unserem Fall die EPPO, kein Recht hat, gegen seine Entscheidung über den Kompetenzkonflikt Berufung einzulegen. Noch können sie sie vor irgendeiner Instanz oder einem Gericht anfechten, also um in...
Richter und Geschworener, wow.
Was wir aus der Praxis wissen, als der Generalstaatsanwalt den Fall Beroš von der EPPO abgezogen hat, haben wir gesehen, dass er das tun kann, ohne überhaupt eine Stellungnahme oder Klarstellung von der anderen Partei, also der EPPO, einzufordern. Er kam also, wissen Sie, einfach her und übernahm den Fall von der IPPO, ohne Sie überhaupt zu fragen, ohne jegliche Möglichkeit für Sie, um seine Entscheidung anzufechten. Es gilt also nur, was er sagt, das ist das letzte Wort. Das war's.
Das war's.
Aber jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Entwicklung, denn Andrei Plenković galt als Liebling der Europäischen Union, als ein Junge mit hervorragenden europäischen Beziehungen, mit hervorragenden Beziehungen in der Europäischen Kommission. Aber es gibt eine Entwicklung in genau diesem Fall über den Kompetenzkonflikt.
Ja, ich meine, es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass Kroatien nicht der einzige EU-Mitgliedstaat ist, der um diese Möglichkeit hat, dass der Staatsanwalt über den Kompetenzkonflikt entscheidet. Neben Kroatien nutzen 14 weitere europäische Mitgliedstaaten ein Modell, nach dem der Generalstaatsanwalt für die Beilegung potenzieller Kompetenzkonflikte zuständig ist. Und eine solche Anwendung der IPPO-Verordnung liegt nun dem Gerichtshof der EU vor. Nachdem das Thema eigentlich von oppositionellen Parlamentsfraktionen in Kroatien aufgeworfen wurde. Also interessanterweise, wie Jasmin, du erwähnt hast, während dieses Verfahrens hat der
Möglichkeit.
Europäische Gerichtshof unter anderem eine Stellungnahme der Europäischen Kommission angefordert. Und die Kommission erklärte, dass der Generalstaatsanwalt nicht als unparteiische Justizbehörde oder als Gericht angesehen werden kann, natürlich, und dass Länder mit einer solchen Lösung, einschließlich Kroatien, gegen die Verordnung verstoßen. Gegen die EPPO-Verordnung. Und jetzt warten wir eigentlich auf das endgültige Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Und dieses Urteil wird letztendlich Auswirkungen auf die Anwendung der Verordnung selbst in den Mitgliedstaaten haben.
Hören wir nun von den Erfahrungen mit der EPPO in Polen. Der Bericht wurde von unserer Kollegin von OKO.press, Anna Wojcik, vorbereitet.
Hallo, hier ist Anna Wojcik, OKO.press, Polen. Polen ist ein relativer Neuling bei der Europäischen Staatsanwaltschaft. Die Teilnahme an der EPPO ist freiwillig. Und die vorherige Regierung von Recht und Gerechtigkeit stand einer weiteren europäischen Integration skeptisch gegenüber. Sie weigerte sich, der EPPO beizutreten, als die Institution gegründet wurde. Das änderte sich nach den Parlamentswahlen von 2023. Eine der ersten Entscheidungen des neuen Justizministers war es, den Beitrittsprozess zur EPPO einzuleiten. Dies war auch ein wichtiges politisches Signal. Es half, die Europäische Kommission und andere Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass es Polen mit der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit ernst meinte. In den folgenden Monaten wurden mehr als 70 Milliarden an Kohäsionsmitteln und fast 60 Milliarden Euro aus dem Covid-Wiederaufbaufonds freigegeben, die wegen Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit blockiert gewesen waren. Die EU stellte auch das Verfahren nach Artikel 7 gegen Polen ein, das seit 2017 lief. Formell trat Polen der EPPO am 1. Juni 2024 bei, vor 2 Jahren, und war damit einer der letzten EU-Mitgliedstaaten, die dies taten. In der Praxis nahm die Institution ihre Arbeit in Polen jedoch erst im Januar 2025 auf, nachdem der polnische europäische Staatsanwalt sein Amt angetreten hatte. Derzeit arbeiten 14 europäische delegierte Staatsanwälte in 4 Büros in Warschau, Katowice, Danzig und Lublin. Am Ende sollten es 24 sein. Obwohl die Institution noch sehr jung ist, führt sie bereits mehr als 19 Ermittlungen und einige dieser Fälle haben erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Einer betrifft beispielsweise mutmaßlichen Betrug im Zusammenhang mit dem staatlichen Programm für saubere Luft, das Zuschüsse für den Austausch von Heizungssystemen und die Verbesserung der Energieeffizienz in Wohnhäusern bereitstellt. Dies ist in Polen sehr wichtig, wo die Luftverschmutzung ein ernstes Problem bleibt und viele Haushalte beim Heizen immer noch auf Kohle angewiesen sind. Die EPPO ermittelt auch wegen mutmaßlicher Absprachen bei der Beschaffung von Straßenbahnen für die schlesische Metropolregion sowie wegen Zollbetrugs bei Importen aus China. Erst kürzlich forderte die europäische Generalstaatsanwältin Laura Kövesi das polnische Parlament auf, die Immunität eines Abgeordneten der aktuellen Regierungskoalition im Zusammenhang mit einer laufenden Ermittlung wegen Absprachen bei der Beschaffung von Straßenbahnen aufzuheben. Bislang gab es in Polen weder Anklagen noch Gerichtsurteile in EPPO-Fällen, aber das ist kaum überraschend, da die Institution erst vor kurzem ihre Arbeit aufgenommen hat. Ihre Bedeutung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen. Polen ist einer der größten Empfänger von EU-Mitteln. Es hat im Rahmen des aktuellen EU-Haushalts Rekordsummen an europäischen Geldern erhalten und musste die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds nach deren Freigabe sehr schnell ausgeben. Polen wird auch von neuen EU-Verteidigungsinstrumenten wie dem SAFE-Programm profitieren. All dies bedeutet, dass der Schutz der finanziellen Interessen der EU immer wichtiger wird. Und genau das ist die Rolle der EPPO. Ich denke also, wir können erwarten, dass sowohl ihre Sichtbarkeit als auch ihre Bedeutung in Polen in den kommenden Jahren zunehmen werden.
Vielen Dank, Anna. Gehen wir nun nach Lettland, wo der Bericht über die EPPO von unserem Kollegen von TVNET, Andris Timofejevs, vorbereitet wurde.
Hallo, mein Name ist Andris Timofejevs und ich bin Journalist bei der TVNET-Gruppe. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat ihre Arbeit in Lettland am 1. Juni 2021 zusammen mit anderen EU-Ländern aufgenommen. Die EPPO befasst sich mit Strafsachen im Zusammenhang mit dem Schutz der finanziellen Interessen der EU. Mit anderen Worten, sie untersucht Straftaten gegen den Haushalt der Europäischen Union. EPPO ist sicherlich nicht das geläufigste Akronym, dem man in den lettischen Nachrichten begegnet. Ich sage das als ehemaliger Nachrichtenredakteur, aber in den letzten 3 Monaten ist es aus eher unglücklichen Gründen immer bekannter geworden.
Im Frühjahr 2026 nahm die lettische Staatspolizei im Rahmen eines von der EPPO eingeleiteten Strafverfahrens 21 Personen fest, darunter auch Beamte, die im Verdacht stehen, bei staatlichen Institutionen im Bereich der Informationstechnologie Vergabebetrug in Höhe von 1,5 Millionen Euro begangen zu haben. Das Strafverfahren wurde Ende letzten Jahres eröffnet und unter den Strafrechtsparagraphen für gewerbsmäßigen Betrug durch eine organisierte Bande und gewerbsmäßige Geldwäsche durch eine organisierte Bande eingestuft. Die Ermittlungen ergaben, dass eine organisierte Gruppe von Personen eine rechtswidrige Vereinbarung getroffen hatte, um im Voraus zu bestimmen, wer bei mindestens 6 vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierten Projekten mit einem Gesamtwert von bis zu 1,5 Millionen Euro den Zuschlag für öffentliche Aufträge erhalten würde. Die illegalen Gewinne wurden dann unter den Tätern aufgeteilt. Die EPPO wies auch auf mögliche Risiken für die nationale Sicherheit hin, da einige der Projekte Wahlen und demokratische Verfahren betroffen haben könnten. Beispielsweise hatte eines der in den IT-Vergabeskandal verwickelten Unternehmen an einem System zum Scannen von Stimmzetteln gearbeitet, das bei Wahlen eingesetzt wird. Es ist erwähnenswert, dass dies zu konkreten Konsequenzen führte. Mehrere unterzeichnete Verträge wurden storniert. Und bis Ende 2025 hatte die EPPO 55 aktive Fälle in Lettland mit einem geschätzten Gesamtschaden von rund 270 Millionen Euro.
Okay, vielen Dank. Wir sind unseren Hörern noch eine Information schuldig, Jasmin. 4 Angeklagte in der Berosch-Affäre, über die wir am Anfang gesprochen haben, haben sich schuldig bekannt und wandern ins Gefängnis. Was ist mit Willy Berosch, dem Kleinen selbst? Wo ist er jetzt?
Er lebt sein bestes Leben. Er war ein paar Monate im Knast. Als er aus dem Knast kam, hatte er dieses Buch dabei, Factfulness vom verstorbenen Hans Rosling, um damit anzudeuten und zu sagen, dass die Dinge nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Er wollte damit wohl sagen, dass er unschuldig ist. In der Zwischenzeit haben 4 andere Typen, wie du schon sagtest, gestanden, dass sie schuldig sind. Berosch wartet also auf seinen Prozess. Aber im ersten Jahr nach seiner Verhaftung bekam er ein sehr nettes Gehalt, ein Ministergehalt, 6 Monate lang das volle Ministergehalt und dann 6 Monate lang das halbe Ministergehalt. Das ist eine Menge in Kroatien. Und danach musste er keine Angst haben um das Geld oder den Job oder sonst irgendwas, weil er ernannt wurde. Er hat die öffentliche Ausschreibung gewonnen für eine Stelle als Neurologe im Krankenhaus, an dem er in dem Krankenhaus, das dieses viel zu teure Gerät gekauft hat.
In einem Krankenhaus, von dem die Ermittler behaupten, dass er es bestohlen hat. Ja. Da arbeitet er jetzt.
Ja, ja. Und jetzt ist er, ja, er arbeitet jetzt für sie. Und natürlich wird das Krankenhaus von Leuten der Regierungspartei geleitet. Sie werden von der Regierungspartei ausgewählt. Und das ist vielleicht eine wichtige Information, denn es scheint, als würde jemand versuchen, es Berosch bequem zu machen und sein Leben leichter zu machen, damit er nicht das Gefühl hat, dass etwas Schreckliches passiert, weißt du. Und ich schätze, dieser Prozess wird etwa 15 Jahre dauern und er wird eine kleine Strafe bekommen und alle werden glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben.
Vielen Dank, Leute, und danke fürs Zuhören. Bleibt jede Woche dran für neue Folgen des Lens EU Podcasts, der euch tiefe Einblicke in die Themen und Ereignisse gibt, die das tägliche Leben der europäischen Bürger prägen.